Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Bei der Suche, wo will ich denn anfragen? Ich hatte drei Kriterien. Das erste war der Name. Es durfte kein Name sein, der irgendwie, also wo meine Freundinnen dann denken, ich trete einer Sekte bei. Ja, also Blut von oder Heiliges sowieso. Also das war dann einfach so Seelenheil oder sowas. Das war dann, dachte ich, das kann ich einfach nicht machen. Medical Mission Sisters. Das kann ja so ziemlich alles sein. Das war in Ordnung. Dann der zweite war nicht so viele Lehrer. Ich kam ja gerade von der Schule, war noch in Ausbildung und dann, also jetzt mit lauter Lehrern zusammenleben. Also nichts gegen Lehrer, aber in dem Alter war das irgendwie. Schulschwestern, richtig. Das war es auch nicht. Und der dritte war, es sollte keiner sein, wo ich an einen Ort gebunden bin. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich wahrscheinlich schon meinen 13. Umzug oder so hinter mir und dann immer nur an einem Ort. Also die Stabilitas, die hätte mich wirklich sehr herausgefordert. Und das waren meine drei Kriterien.
Junge Frauen im Kloster. Armut, Keuschheit, Freiheit. Ein Feature von Kirsten Dietrich.
Über den Weinbergen von Rödesheim, ganz oben auf dem Rand des Hügelzuges, ragt sie auf, die Abtei St. Hildegard. Wer von unten kommt, sieht zuerst die Kirche. Ein wuchtiger Bau aus rotem Sandstein mit zwei hohen spitzen Türmen, dazu viel Mauer. Das daran anschließende Netz aus Gebäuden und Innenhöfen erschließt sich erst von innen. Ein Kloster wie aus dem Bilderbuch.
Hallo, ich würde gerne ins Gästehaus.
Kloster kommt von Klaustrum, verschlossener Ort. Das stimmt heutzutage nicht mehr ganz. Café und Klosterladen von St. Hildegard werden im Netz von vielen Gästen gelobt. Aber die Klausur, der Wohnbereich der Schwestern, ist für wirklich alle Besuchenden verschlossen. Dorthin kommen nur Nonnen und der Pflegedienst. Denn in St. Hildegard leben vor allem alte bis sehr alte Schwestern. Der Nachwuchs fehlt.
Hallo, guten Tag.
Schön, hier ist alles dunkel, aber ich hoffe, Sie sind gut angekommen. Ja, Sie haben mich gleich erkannt.
Genau, ich habe Sie gleich erkannt, ja.
Schwester Raffaela Brückenthies ist mit ihren 43 Jahren eine der jüngsten in der Gemeinschaft. Knapp 40 Benediktinerinnen leben hier hinter der schweren Holztür.
Als ich vor 15 Jahren eintrat, waren wir 56. Also da sieht man eine Entwicklung. Hm.
Fürs Gespräch schließt sie einen fensterlosen Raum auf, der abzweigt vom Flur zur Kirche. Eine Mischung aus Wohnzimmer, Bibliothek und Amtszimmer. An der Wand ein Kreuz aus dunklem Holz, auf dem Tisch eine weiße Decke.
Ich bin hier im Kloster für die Ausbildung des klösterlichen Nachwuchses zuständig, also Novizenmeisterin, so nennt man das, vom Erstkontakt bis zur feierlichen Profess, also für den Unterricht, die Begleitung, Ansprechperson einfach. Ja, das ist meine Hauptaufgabe.
Ein paar dunkle Locken und ein schwarzer Schleier umrahmen das Gesicht von Schwester Raffaela. Sie wirkt energisch und klar auf mich. Benediktinerin zu werden, erklärt sie, dauert lange und folgt einem genau festgelegten Weg. Erster Schritt, Postulantin. Ein Jahr lang lebt eine Anwärterin mit den Schwestern mit und kann das Leben voll Gebet, Gesang und Gemeinschaft austesten. Später, beim Abendgebet, sehe ich in der Kirche von St. Hildegard von Ferne die aktuelle Postulantin im Chor der Nonnen. Sie ist leicht zu erkennen, denn sie trägt als einzige eine lange schwarze Steppweste und nicht das weite schwarze Ordensgewand mit weißem Kragen und schwarzem oder weißem Schleier.
Und nach diesem einen Jahr Postulat folgen dann 2 Jahre Noviziat. Die beginnen mit der Einkleidung, man bekommt das Ordensgewand und man bekommt einen klösterlichen Namen, also den Schwesternamen dann.
So wurde aus Katrin Brückenthies vor 15 Jahren Schwester Raffaela.
den Ordensnamen, den Schwesternamen, den man sich nicht unbedingt selbst aussucht. Ich wusste meinen vor der Einkleidung nicht, habe ihn dann quasi mit dem Ordenskleid am Schluss auch noch empfangen. Den kann man dann nicht mehr umtauschen, also den muss man dann tatsächlich annehmen.
Gehorsam gehört zu den Gelübden einer Nonne. Ganz sachte passt sich der Orden an moderne Zeiten an. Mittlerweile ziehe die Äbtissin Wunschnamen bzw. Lieblingsheilige bei der Namensfindung in Betracht.
Aber ich wollte ihr da keine Vorgaben machen, sondern habe es ihr überlassen mit einer gewissen Spannung. Es hätte ja auch schief gehen können. Jetzt mit Raffaela kann ich mich gut anfreunden, ja.
Nach 2 Jahren Noviziat folgen dann erste zeitlich begrenzte Gelübde für 3 Jahre. Die werden noch 2-mal um je 1 Jahr verlängert. Dann legt die Kandidatin endgültig ihre Gelübde ab. Die sogenannte ewige Profess. Danach ist sie Ordensschwester und, wenn sie in einem Kloster lebt, Nonne. Mindestens 7 Jahre Prozess, vom ersten Erproben bis zum Versprechen. Auch in Zeiten von Nachwuchsmangel denkt übrigens niemand an eine Verkürzung. Es brauche einfach Zeit, um über die Begeisterung des Anfangs hinweg die Entscheidung für diese Lebensform zu treffen, sagt Schwester Raffaela.
Wir rekrutieren ja auch nicht, sondern Berufung ist ja erst einmal ein Geschenk. Und wenn in unserer Zeit jetzt vielleicht weniger Frauen kommen und das Leben erproben wollen, gehe ich nicht in die aktive Werbung, sondern ich glaube, man braucht die Begeisterung. Und wenn die nicht da ist, dann nützt auch keine Werbung. Ja.
Trotzdem lädt die Abtei St. Hildegard auf ihrer Website natürlich herzlich zum Ausprobieren dieser Lebensform ein. Eine offene Einladung, die von beiden Seiten immer wieder sorgsam geprüft wird.
Was sind denn jetzt die Motive für den Eintritt? Also was für eine Sehnsucht meldet sich da? Ist das jetzt, weil man irgendwie denkt, jetzt bin ich Mitte 40 und ich habe noch keinen Partner gefunden, obwohl ich mir eigentlich einen wünsche? Naja, vielleicht probiere ich es mal im Kloster. Das ist ein Motiv, reicht das nicht? Ja. Oder es gibt auch andere Motive, die für jemand Jüngeren relevant sein können. Also eine allgemeine Weltflucht, weil es irgendwie ich am Arbeitsplatz Mobbing erlebe und dann flüchtet man in die scheinbar heile Klosterwelt, das geht auch nicht. Also das reicht an Motiven nicht, es braucht einen Überschuss an Begeisterung. Mir sind eigentlich die Frauen am liebsten, die kommen und sagen, ich bin total glücklich mit meinem Leben. Ich habe einen tollen Beruf oder es läuft gut, ich bin zufrieden, aber ich merke, da lässt mich etwas nicht los und ich möchte mich dem stellen. Das hat mehr Potenzial als Frauen, die kommen und sagen, es ist alles so grausam um mich drumherum und ich dachte im Kloster ist es so schön. Das ist eine Illusion.
Was fasziniert an einem Leben, das jeden Morgen mit Chorgesang um 5.30 Uhr beginnt? Was steht im Vordergrund? Die Strenge der Gelübde oder die Freiheit, sich fern der Alltagshektik ganz dem eigenen Glauben zu widmen? Das hätte ich natürlich gern eine Postulantin oder Novizin direkt gefragt. Aber da bin ich mit meinen Anfragen sehr freundlich und auch sehr nachdrücklich abgeblitzt. Zumindest bei den Gemeinschaften, die wirklich hinter Klostermauern leben. Auch Novizenmeisterin Raffaela Brückenthies in St. Hildegard lehnt ein Interview mit den Anwärterinnen aufs Ordensleben ab. Es passe gerade nicht wirklich gut, die geistliche Auseinandersetzung im Moment sei intensiv, ein Gespräch nach außen deshalb nicht angebracht. Aber Schwester Raffaela erzählt mir von ihrem Weg ins Kloster. Lebendig, aber auch geübt. Ganz offenkundig hat sie von diesem Prozess schon oft erzählt und öfter noch über ihn nachgedacht. Schwer vorstellbar, dass es eine Zeit gab, in der sie kein schwarzes Ordensgewand trug und noch nicht so im Einklang mit ihrer mittelalterlich anmutenden Umgebung lebte.
Also ich hätte mir Ehe und Familie sehr gut vorstellen können, aber es kam immer wieder diese Sehnsucht nach gemeinschaftlichem Leben, nach einer intensiveren christlichen Form der Nachfolge. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mich dem einfach mal stellen und das für mich klären. In welcher Lebensform kann ich glücklich sein, selber und auch andere glücklich machen?
Katrin Brückenthies, so hieß sie damals noch, studierte katholische Theologie und arbeitete an ihrer Promotion, als mit Ende 20 ihre Faszination für das Kloster intensiv wurde.
Also mir war irgendwie klar, dass ich kontemplatives Ordensleben suchte harte Feldarbeit und harte Kopfarbeit und dann noch beten, das fand ich irgendwie überzeugend und habe gedacht, das könnte auch mein Lebensrhythmus sein.
Ora et labora, bete und arbeite. So hat des Ordensgründer Benedikt von Nursia im 6. Jahrhundert festgelegt. Die Benediktinerinnen von St. Hildegard beten 5-mal täglich mit gregorianischem Chorgesang in der Abteikirche. 4 bis 5 Stunden verbringen die Nonnen dort jeden Tag.
So viel Zeit hat man gar nicht für sich. Also wenn man in den klösterlichen Rhythmus erstmal einschwingt, merkt man, dass Gebets- und Arbeitszeit sich schon gut abwechselt. Und dann kommt ganz schnell die Frage, wo ist denn eigentlich noch Freizeit?
Ordensgründer Benedikt von Nursia beschrieb es schon vor 1500 Jahren so. Keiner achte auf das eigene Wohl, sondern mehr auf das des anderen. Die schwesterliche Liebe sollen sie einander selbstlos erweisen.
Also ich merke, dass das schwierig ist, in unseren Tagesablauf wirklich Zeiten für intensiven Sport einzubringen. Also ich bin sonst, also vor meinem Klostereintritt, gerne auch mal eine Stunde joggen gegangen, um irgendwie den Kopf frei zu bekommen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da Zeit hätte, eine Stunde joggen zu gehen. Und eigentlich denke ich, nicht nur eigentlich, sondern ich denke, da sollten wir auch Räume für schaffen.
Eine von vielen Zukunftsfragen. Aber wer nicht zurückstecken kann für die Gemeinschaft, wird dort nicht glücklich werden. Der Takt des Klosters ist seit Jahrhunderten vorgegeben. Sein Erhalt und die Versorgung der alten und sehr alten Schwestern stehen im Vordergrund und damit das Erwirtschaften von Einnahmen. Die katholischen Orden in Deutschland sind zusammengeschlossen in der Deutschen Ordensoberen Konferenz, wo man genau Buch führt. Etwas über 10.000 Ordensfrauen und 38 Novizinnen gab es Ende 2023 in Deutschland. Vor 20 Jahren waren es etwa 3-mal so viele. Hält die weltabgewandte Form des Lebens heute junge Frauen vom Beitritt ab? Es gibt ja auch andere, offenere Formen des Ordenslebens. Nicht jede Ordensgemeinschaft lebt an einem Ort, der so offensichtlich Kloster ist wie die Abtei St. Hildegard im Rheintal. Im Nordwesten von Frankfurt am Main mischen sich Wohnblöcke aus den 70ern, kleinere Mehrfamilienhäuser und erstaunlich viel Grün in Parks und Vorgärten. Ich stehe vor einem 3-stöckigen Wohnhaus mit mehreren Klingeln und noch mehr Namen auf den Klingelschildern.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Susanne Engländer.
Perfekt.
Susanne Engeländer bittet in den 2. Stock. Dort lebt sie. Die missionsärztlichen Schwestern mieten im Haus mehrere Wohnungen. Schwester Susanne hat kurze Haare, trägt Jeans und ein dunkelblaues Polohemd mit dem eingestickten Logo der missionsärztlichen Schwestern. Sie ist Mitte 30, wirkt auf mich aber jünger. Die Gemeinschaft feiert nächstes Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Die Schwestern leben in 5 deutschen Städten in kleinen Gemeinschaften mit 3 bis 10 Mitgliedern. Schwester Susanne führt ins gemeinschaftliche Wohnzimmer.
Hallo Laura, sind wir über Zeit? Hi.
Alles gut.
Heute ist Kommunitätsmeeting. Ja.
An diesem Ort gibt es keine Klausur, keine verschlossenen Räume. Heller Teppichboden, ein bequemes, schlichtes Sofa mit grauem Bezug, Sessel und ein niedriger Tisch. Die handgewebte Tischdecke könnte von Indigenen aus Südamerika stammen. In den Regalen etliche dicke Kerzen in Holzständern. Auf der Fensterbank stehen Topfblumen, an der Wand ein schlichtes Holzkreuz. Der Orden legt Wert auf praktische Arbeit. Der Weg in die Gemeinschaft dauert allerdings exakt so lange wie bei den Benediktinerinnen, mit vergleichbar gründlicher Selbsterforschung der eigenen Motive.
Für mich war tatsächlich schon relativ früh diese Frage, okay, was will ich denn mit meinem Leben machen? Was will ich auf Dauer, wo ist der Sinn, wo ist das, was ich machen möchte? Also dieses Hausfrau-Kind-Modell, das kam mir einfach nicht so richtig für mich vor. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin in Kontakt mit den MMS gekommen, da war ich 22. Also 21 habe ich meine Mail geschrieben, mit 21 Jahren, mit 22 war ich dann wirklich mal hier zu Besuch und habe mir das angeguckt und so. Und als solches war ich halt auch noch sehr jung. Und entsprechend war dann eigentlich so die grundsätzliche Idee, dass wir uns eben mehr Zeit lassen.
Inzwischen steht Schwester Susanne fast am Ende ihrer Ausbildung. An die Anrede als Schwester muss sie sich immer noch gewöhnen, sagt sie. Ihre zeitlichen Gelübde hat sie, wie vorgeschrieben, zum dritten Mal erneuert. Wenn alles läuft wie geplant, soll 2025 die ewige Profess folgen. Mit ihr verspricht Susanne Engeländer dann ein Leben in Gehorsam, Armut und Keuschheit und wird endgültig Mitglied der Missionsärztlichen Schwestern oder Medical Mission Sisters. Der Orden wurde von der Österreicherin Anna Dengel in den USA gegründet. Interne Sprache ist deshalb Englisch.
Also ich war schon gläubig und hatte irgendwie das Gefühl, boah, das Leben muss ja noch irgendwie ein bisschen mehr sein, ne? Und auch so in dem Sinne noch ein anderes Fundament haben. Und das eben in Gemeinschaft zu teilen und da zusammen daran zu arbeiten, das war für mich so das Faszinierende.
Allerdings, das Beten sozusagen zum Hauptberuf machen, wie es die Benediktinerinnen und kontemplative Gemeinschaften tun, das konnte Susanne Engeländer sich nie vorstellen.
Ich glaube an die Kraft des Gebetes, ja, aber ich glaube nicht dran, dass ich das 5-mal am Tag so dezidiert machen muss. Und ich bin dann auch einfach nicht, nee. Es gibt Menschen, die sind dafür, das habe ich auch erlebt, die kommen dabei zu mehr Leben. Ich glaube, ich würde in eine solche Frustration fallen. Das wäre nicht mehr heilig. Ne? Also genauso wie wenn ich Ordenskleid tragen müsste.
Susanne Engeländer ist ausgebildete Kinderkrankenschwester. Die meisten Ordensgemeinschaften verlangen von ihren Mitgliedern eine abgeschlossene Berufsausbildung.
Ich habe auch schon eine Kollegin gehabt, mit der ich 10 Jahre zusammengearbeitet habe, die dann zum Schluss sagte, wie, ich habe gehört, du bist Ordensschwester. Und ich so, wusstest du das nicht? Nee. Also ich laufe normal herum. Ich trage bei der Arbeit auch nicht den Ring, das ist sonst mein Erkennungszeichen, aber bei der Arbeit halt auch nicht. Also für Hände desinfizieren und so nicht.
Die MMS, die Medical Missionary Sisters, verstehen sich als ein Orden, der die Gabe der Heilung leben möchte. Schwester Susanne begleitet schwerst mehrfach behinderte Menschen.
Gott hat mich hierher geführt. Ich merke, dass mir hier sehr gut geht, dass ich, wir nennen das dann, zum Leben komme. Ich erlebe Sinn, ich erlebe, dass ich mich entfalte in dem Sinne. Und dann zu sagen, okay, wenn ich das erlebe, dann will ich diesen Weg weitergehen.
Es gibt eine gemeinsame Kasse. Schwester Susanne sagt, sie profitiert davon. Mit ihrem Gehalt könnte sie sich im teuren Frankfurt am Main diese Wohnung sicher nicht leisten. Jede Schwester hat ein persönliches Budget. Eis oder Kino sind also erlaubt, in einem beschränkten Rahmen. Schließlich ist Armut eines der Gelübde. Und es gibt weitere kleine Freiheiten. Nicht jeden Tag steht gemeinsames Beten auf dem Plan, an einem Tag nicht mal gemeinsames Essen. Trotzdem hat die Gemeinschaft Priorität.
Ja, also wir suchen uns nicht aus. Es ist etwas, was wir immer mal wieder uns auch sagen. Keiner von uns hat jetzt hier die besten Freunde im Kreis, sondern wir haben halt Leute, die alle gesagt haben, boah, Ordensleben ist was für uns. Und dann muss man gucken, ob es passt. Wie kann dieser scheinbar zufällig gewürfelte Kreis in Frieden leben? Mit finanziellen Abhängigkeiten, überhaupt mit Abhängigkeiten und Vulnerabilitäten. Ich weiß, wir können uns aufeinander verlassen. Wenn es mir mal schlecht geht, habe ich jemanden, der mir hilft. Und gleichzeitig, wenn es jemand anderem schlecht geht, helfe ich. Also wirklich diese Interdependenz zu leben auf eine gute Weise. Und auch ganz klar, viel Freude miteinander, viel Lachen, viel Spaß haben, miteinander ringen, um dann zum Schluss zu sagen, das war gut.
Schwester Susannes Leben bei den MMS klingt viel zeitgemäßer als das Leben hinter verschlossenen Klostertüren. Aber auch zu den missionsärztlichen Schwestern stoßen kaum noch Neueinsteigerinnen dazu. Die Kommunität in Frankfurt am Main ist Schwester Susannes Lebensort. Die für sie zuständige Schwester allerdings lebt in Berlin. Schwester Thekla Schönfeld erfüllt das Amt der Novizenmeisterin, auch wenn die missionsärztlichen Schwestern auf diesen Begriff verzichten. Mit Schwester Susanne steht sie regelmäßig in Kontakt.
Wir können insgesamt sagen, es werden natürlich weniger. Es werden insgesamt Menschen, die sich für ein Ordensleben interessieren, werden weniger. Und dann kommen auch bei uns weniger an. In Zahlen kann ich es gar nicht ausdrücken, wie viele das sind. Wir können darüber natürlich traurig sein, dass weniger kommen, aber die, die da sind, sind da. Und mit denen gehen wir weiter.
Auch in Berlin wohnen die missionsärztlichen Schwestern am Rande. 7 Schwestern in 2 Mietswohnungen in Marzahn, da, wo die Plattenbauhochhäuser etwas Platz für kleinere Mehrfamilienhäuser machen. Der Verzicht auf repräsentative Gebäude ist Teil des Programms. Die Wohnung atmet denselben Geist wie die von Schwester Susanne in Frankfurt am Main. Nur so viel Einrichtung wie nötig, kein Plüsch, keine bloße Deko. Was da ist, dient der Andacht, wie Kerzen oder Kreuze.
Es ist eine Frage der Entscheidung. Wo setze ich meine Priorität? Ungebunden zu sein von Familie, das erlebe ich schon auch als Freiheit. Ich muss mich nicht um Familie und Kinder kümmern. Ich könnte theoretisch morgen in ein anderes Land gehen, ohne dass ich hier Verpflichtungen hätte, die mich binden und halten. Das ist eine große Form von Freiheit.
Genau diese Form von Freiheit liegt derzeit aber nicht im Trend. Nochmal ein Blick in die Ordensstatistik. Von den wenigen Neueinsteigerinnen, 38 Novizinnen deutschlandweit, lebt der größere Teil in traditionellen Klöstern. 63% wählen eine kontemplative Gemeinschaft mit fester Tagesstruktur und intensivem Gebetsleben. Wer noch ins Kloster geht, bevorzugt offenbar den deutlichen Bruch mit dem vorhergehenden Leben. In den Niederlanden nehmen die missionsärztlichen Schwestern keine neuen Schwestern mehr auf. Sie haben entschieden, die Zeit des Lebens im Orden hat ausgedient. So radikal denken die MMS in Deutschland nicht.
Ich, eure liebe Tochter, danke eurer väterlichen und mütterlichen Liebe aufs Höchste und Freundlichste für alles Gute, das ihr mir von meiner Kindheit bis zu dieser Stunde lieblich erwiesen habt. Besonders dafür, dass ihr mich in dieses Kloster gegeben habt, in dem ich Ruhe verleben kann, wie in einem wonnigen, lustigen Paradies und spazieren gehen kann in dem süßen Rosengarten meines Bräutigams unter den weißen Lilien und zwischen den roten Röschen in geistlicher Wonne, so oft mich danach verlangt, wozu mir eure Liebe geholfen hat.
Schrieb eine junge Frau zwischen 15 und 20 Jahren 1489 in einem Brief an ihre Eltern, kurz bevor sie im Kloster Lüne die ewigen Gelübde ablegte. Henrike Lehnemann ist Professorin für medievistische Germanistik an der Universität in Oxford und erforscht die Fülle an Briefen, Tagebüchern und sonstigen Dokumenten, die die Frauenklöster des ausgehenden Mittelalters hinterlassen haben.
Wir haben Briefe auch von Mädchen aus dem Kloster und natürlich sind die durch die Zensur gegangen. Es ist also nicht so, dass man sich vorstellen musste, die haben das alles komplett selbstständig verfasst. Aber die sprechen wirklich in überschwänglichen Tönen davon, welche Möglichkeiten es ihnen eröffnet hat. Und wir haben immer wieder diese Dankesbriefe an die Eltern dafür, dass sie als Auserwähltes unter den Kindern die Möglichkeit bekommen haben, ins Kloster zu kommen.
Im Mittelalter kamen die Mädchen schon mit 4 oder 5 Jahren. 12 Jahre war meist das späteste Alter für den Eintritt. Unter Nachwuchsmangel litten die Klöster im 14. und 15. Jahrhundert nicht.
Ich würde schon sagen, dass ein Kloster als Ort weiblicher Freiheit argumentiert werden kann. Einfach, weil es ein Ort des Lernens war und der Möglichkeit, auch unterschiedliche Berufswege einzuschlagen. Wenn man sich allein anguckt, was es an größeren Ämtern gab im Kloster, als Sangmeisterin, als Vorsteherin für die Klostergartenanlage, für medizinische Belange, für juristische Belange auch. Das alles gab es so in der Form nicht als Universitätsstudium außerhalb des Klosters.
Eine Novizin und Schülerin im Kloster Ebsdorf schrieb um 1500 in einem Schulaufsatz:
Oh, welch ein Genuss ist es, im Gottesdienst die heiligen Lesungen zu hören und zu lesen die Worte der heiligen Väter, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments, und sie zu verstehen. Und im Gegenteil, wie langweilig und ermüdend ist es, im Chor zu stehen, zu lesen und zu singen und nichts zu verstehen.
Klöster können eigentlich auch noch heute als Ort der Freiheit bezeichnet werden, wenn man sieht, wie viel kreative Energie es auch freisetzt, wenn man sich zum Beispiel nicht um das Dach über dem Kopf oder die steigenden Energiekosten sorgen muss, sondern das, was man vielleicht sonst nur als Hobby betrieben hat, als Hauptteil der eigenen Arbeit betreiben kann, sich tatsächlich auf Ideen und Tätigkeiten konzentrieren kann, für die man sich begeistert.
Sagt die Medievistin Henrike Lähnemann. Die weltliche Emanzipation hat weiblicher Freiheit inzwischen viele andere Orte eröffnet. Die Orden bekommen das deutlich zu spüren. Der Nachwuchs fehlt. Etwa 80% aller katholischen deutschen Ordensfrauen sind älter als 65, die Mehrzahl von ihnen sogar über 80. Die Gemeinschaften werden kleiner. Und weil die wenigsten Gemeinschaften in Mietwohnungen leben, braucht es neue Ideen für Klosteranlagen, die zu groß geworden sind für ihre wenigen Bewohnerinnen. Ich bin für eine Videokonferenz verabredet mit zwei Gründerinnen des Vereins Zukunftskulturraum Kloster. Sie haben sich 2020 zusammengefunden, um Ordensgemeinschaften im Wandel beim Um- und Rückbau zu unterstützen. Es gibt keine Übersicht darüber, welche Ordensgemeinschaften sich wovon trennen möchten. Deshalb sammelt der Verein Daten, stellt erfolgreiche Umbauprozesse vor und bietet Ordensgemeinschaften Beratung an.
Ja, perfekt, so ist doch viel besser.
Ich habe mir vorgestellt, Sie kommen mit der Tasse Tee.
Über den Bildschirm lerne ich Ulrike Rose und Schwester Josefa Tusbas kennen. Ulrike Rose befasst sich als Kulturmanagerin auch beruflich mit der Umnutzung historischer Gebäude. Schwester Josefa Tusbas ist bei den Missionsdominikanerinnen von Schlehdorf am Kochelsee verantwortlich für die wirtschaftlichen Belange des Klosterlebens.
Die Emanzipation der Frau hat ja auch bei uns gegriffen und heftig gegriffen und dann auch unter Umständen auch mal zu Verwerfungen geführt oder auch zu Unsicherheiten geführt, wie diese Zukunft dann wirklich ausschaut, mit Ordensleben, mit Emanzipation, mit Individualität zusammenzubringen, ist keine so einfache Geschichte.
Die Schwestern am Kochelsee haben ihr angestammtes Ordenshaus 2018 verlassen. Es war zu groß geworden für die schrumpfende Gemeinschaft. Die Nonnen verkauften es an die Münchner Wohnungsgenossenschaft Wogeno und zogen in einen deutlich kleineren und barrierefreien Neubau im Ort.
Früher waren ja die Orden völlig autonom. Ich habe das ja noch erlebt. Ich bin ja seit 55 Jahren im Orden. Wir waren autonom. Wir haben alles. Wir hatten eine eigene Buchbinderei, eine eigene Kunstabteilung. Wir hatten Metzgerei, alles, Schusterei, alles selber. Im Noviziat habe ich noch verschiedene Berufe gelernt. Die Idee war, wir brauchen die da draußen nicht. Wir bedienen euch, wir helfen euch da draußen. Und inzwischen ist es zu dem, muss ich fast sagen, wunderschönen Effekt gekommen, dass wir die Menschen von da draußen brauchen.
Für Schwester Josefa ist diese Veränderung ein großer Schritt. Für Ulrike Rose ein Neuanfang. Die Kulturmanagerin ist sozusagen Nachmieterin im Kloster und begleitet das Umbauprojekt seit seinem Beginn 2020.
Und wenn wir mit unseren Präsentationen zeigen, dass es da draußen in der Welt Partnerschaften gibt, Kooperationen geben kann, Menschen, die auch in Gemeinschaften leben, Menschen, die ähnliche Werte haben wie die Ordensfrauen, dann kriegen wir ganz oft zu hören, ach, Frau Rose, vielen Dank, irgendwie sowas. Da sind mir jetzt aber wieder schon ein paar Steine von den Schultern gepurzelt.
Die gemeinsamen Werte sind wichtig. So wird der Wandel als Prozess wahrgenommen, wie es schon etliche in der Geschichte jedes Ordens gab, und nicht als katastrophaler Abbruch. In Schlehdorf entstanden im ehemaligen Klostergebäude Wohneinheiten, in denen Menschen nun bewusst gemeinschaftlich zusammenleben, Küchen oder Gruppenräume gemeinsam nutzen. Aus den ehemaligen Werkstätten der Nonnen für frommes Kunsthandwerk entstanden bezahlbare Gewerbe- und Seminarräume. Die Welt der Klöster wandelt sich, weil sich auch die Welt verändert. Um versorgt zu werden oder einer Ehe zu entgehen, muss keine mehr Nonne werden. Frauen haben andere Möglichkeiten. Freiheit muss nicht mehr im Kloster gelebt werden. Damit verändern sich die Klöster. Sie werden entweder zugänglicher, bieten Seminare für Gäste an oder Mitleben auf Zeit, oder sie schotten sich noch mehr ab, machen den Bruch mit der Außenwelt noch spürbarer. Der Wandel hat nicht nur eine spirituelle Dimension, sondern auch eine wirtschaftliche. Klöster waren schon immer auch Wirtschaftsbetriebe. Auch heute sind sie selbstständige Einheiten, nicht eingebunden ins System der Kirchensteuer. überspitzt ausgedrückt, zu groß gewordene Gebäude lassen sich nicht mit dem Verkauf von Marmelade und Dinkelkissen im Klosterladen erhalten. Es braucht kreative Ideen für den Wandel. Der Eintritt ins Kloster hat sich zu einem noch bewussteren Schritt entwickelt. Weil weibliche Emanzipation auch außerhalb möglich ist, wird der feste Glauben umso wichtiger. Was ich bei all meinen Gesprächen mit Nonnen nicht getroffen habe, und das finde ich die eigentliche Überraschung, Klagen über die Situation oder Jammern über den Nachwuchsmangel. Klöster waren schon immer auch Pioniere beim Erschließen neuer Lebensräume. Diesen Geist bekommen die angehenden Ordensfrauen von den Älteren voller Überzeugung mit.
Ein Aspekt, wieso es damals so viele gab, waren die Möglichkeit für Frauen. Sie wollten Ärzte, Krankenschwester, sie wollten raus aus dem Dorf, sie wollten in die Welt, sie wollten Menschen helfen. Das war ihre Motivation. Das ist nicht meine Motivation. Und ich glaube, das Gute fürs Ordensleben ist, dass diese Motivation nicht mehr zu Ordenseintritten führt. Natürlich sind wir deshalb weniger, aber wir sind die, die das wirklich leben wollen.
Man muss größer denken, nicht so klein und so ängstlich. Ja. Und ich denke manchmal bei aller Sorge um die Zukunft und Zukunftsängsten, also wir müssen unterwegs bleiben, nicht resignieren, nicht stehen bleiben, nicht zurückgehen. Also ist jetzt ein bisschen eine Glaubensüberzeugung, aber auch eine Hoffnung, aus der man realistisch leben kann.
Junge Frauen im Kloster. Armut, Keuschheit, Freiheit. Ein Feature von Kirsten Dietrich. Es sprachen die Autorin sowie Barbara Becker, Ella Reis und Prula Schimczak. Regie Anke Beims. Ton Lukas Wilke. Redaktion Franziska Rattay. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.